Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Die Sigrid hat sich, ich glaube, es war im November 24, eine Predigt zum Thema Gebet gewünscht. Und jetzt, ein paar Tage später, ist es soweit. Und Thomas hat es eben schon gesagt, es ist ein sehr schönes Thema und es ist ein sehr breit gefächertes Thema, wo es viel zu sagen gibt. Und ich habe mir gedacht, es ist so ein bisschen wie wenn ich euch erklären müsste, was man mit Kartoffeln alles kochen kann. Und wahrscheinlich jeder von euch weiß mehr als ich, was er mit Kartoffeln anfangen kann. Und dann würde ich wahrscheinlich zu einem guten Kochbuch greifen, was wirklich gute Rezepte hat, und würde euch da ein paar Vorschläge rauspicken. Und das habe ich jetzt auch gemacht für die Predigt zum Thema Gebet. Das Kochbuch ist relativ dick. Die Folien brauche ich noch nicht. Das Kochbuch heißt Bibel, und ihr habt sicherlich alle schon sehr viel Erfahrung im Bereich Gebet, mehr als ich. Ihr seid schon viel länger als ich auf der Welt, und deshalb sollte es einfach nur ein Anregen sein, nochmal in dem Kochbuch des Betens in der Bibel nachzuschauen, und ich habe da halt eben ein paar Streiflichter rausgeholt. Und weil es sich so ergeben hat, dass ich in nächster Zeit zweimal predige, also nächster Zeit, je nachdem, wie man rechnet, am 15. März dann nochmal, also in einem Monat. Und das Thema so breit ist, habe ich zwei Predigten draus gemacht, als kleine Entschädigung für die Verspätung. Die sind aber auch völlig losgelöst voneinander. Nur beide gehen über das Gebet. Heute wird es eine Themenpredigt sein, und nächstes Mal schauen wir uns dann gemeinsam das Vaterunser an und was es uns sozusagen hat. Auch da nur ein Teil von, weil auch das allein ist schon sehr breit. Aber erstmal zu heute. Was wollen wir uns heute anschauen? Das Erste, was ich kurz andeuten möchte, ist, warum beten wir überhaupt? Einfach nochmal neu auf diese Frage blicken und vielleicht auch neu Motivation zu wecken. Das Zweite, zu wem beten wir überhaupt? Bei Gesprächen schaut man sich ja immer seinen Ansprechpartner an, ne? Ich rede nicht anders mit meinem Chef als mit meiner Frau. Und deshalb wollen wir uns unseren Ansprechpartner Gott ganz kurz anschauen. Auch da könnte man das ganze Jahr drüber predigen. Wir nehmen nur ein paar Punkte raus. Wir sind heute Abend schon zu Hause, keine Sorge. Und drittens dann, wie beten wir? Und da geht es nicht darum, um die Haltung von Händen und Füßen, sondern um die innere Haltung und um den Inhalt. Warum beten wir? Der erste Punkt. Wenig ist im Glaubensleben so zentral wie das Gebet, und ich glaube doch oft so missverstanden. Ich denke, viele von euch, vielleicht sogar alle, kennen die Fragen: Warum beten wir überhaupt? Was bringt es? Weiß Gott nicht eh schon alles im Vorhinein, wie die Bibel sagt? Tut er nicht sowieso, was er will? Oder andere Fragen, die je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, mal auf und mal abgehen. Und doch, lasst uns am Gebet dranbleiben. Warum? Ich gebe uns ein paar Punkte dazu. Und das Erste ist, jetzt kommt die Folie, es ist einfach ein Befehl Gottes, und zwar ein Befehl mit richtig viel Priorität. So lesen wir zum Beispiel hier in 1. Timotheus 2, zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Eigentlich will ich da nur zwei Sachen betonen. Das Erste ist dieser Begriff zuallererst, in anderen Übersetzungen vor allen Dingen. So ein bisschen wie der Thomas vorhin in der Geschichte von der Königin erzählt hat, das, was eben allem voransteht. Und dann noch den letzten Satz, das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Wir können was tun, was Gott gefällt. Wunderbar, los geht's. Und dann geht's weiter in 1. Thessalonicher 5. Da heißt es, betet ohne Unterlass. Auch da diese Betonung ohne Unterlass, immer, wann auch immer sich die Gelegenheit ergibt. Eigentlich könnte man jetzt schon die Bücher schließen und sagen, alles klar, warum beten wir? Weil Gott uns sagt, dass wir beten sollen. Fertig. Aber es geht tatsächlich noch viel weiter. Gott ist ja gut zu uns, er gibt uns immer mehrere Gründe. Und der zweite Punkt ist, dass ohne Gebet einfach gar nichts funktioniert. In Lukas 11 sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Das heißt, wenn man es aber andersrum liest, wenn wir nicht bitten, dann wird uns manches auch nicht gegeben. Aber in Johannes 15 geht Jesus noch viel weiter. Ihr kennt das mit dem Weinstock und der Rebe und Jesus in mir und ich in ihm. Und dann sagt Jesus, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt kann man sich fragen, wie viel können wir tun ohne Jesus? Wenn er sagt, wir können ohne ihn nichts tun, dann ist die Antwort gar nichts. Das heißt, wenn wir was tun wollen, was für die Ewigkeit von Bestand ist, wenn wir Schätze im Himmel sammeln wollen, wie es an anderer Stelle heißt, wenn wir zu Gottes Ehre unterwegs sein wollen auf dieser Welt, dann brauchen wir Jesus und entsprechend auch das Gebet. Ich habe mir gedacht, es ist so ein bisschen wie wenn man auf die Welt kommt mit einem Zwillingsbruder, mit dem Unterschied, dass wir nur reden können und er kann alles tun. Und wir würden mit diesem Zwillingsbruder aufwachsen und lernen, dass wir halt alles, was wir brauchen, von unserem Zwillingsbruder erfragen müssen. Könntest du mir was zu trinken? Könntest du mich mal im Bett wenden? Könntest du bitte mal meinen Freund anrufen? Und so weiter und so fort. Dann würden wir auch nicht im Bett liegen und denken, ja, frage ich ihn jetzt oder frage ich ihn nicht? Vielleicht kriege ich es auch selber hin. Spätestens nachdem wir es 100 Mal in unserem Leben versucht hätten, uns dann doch selber das Glas Wasser zu holen, wüssten wir, es funktioniert einfach nicht. Wir brauchen ihn. Und das Gebet sind eben unsere geistlichen Beine, unsere geistlichen Ohren, unsere geistlichen Augen und was auch immer ihr euch alles vorstellen könnt. Und dann gibt uns dieser Zwillingsbruder, also Gott, auch noch einen wunderbaren Joker, der in Epheser 3 steht. Dem, das ist Gott in dem Zusammenhang, also Gott, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und in seiner Kraft unter uns wirkt. Kennt ihr die Aktion, wie wir sammeln Spenden und ein unbekannter Beter verdoppelt den Betrag oder im Einkaufsladen Kauf 1 und krieg 2. Das ist hier Kauf 1 und krieg 2, was Gott uns verspricht. Bete und ich gebe dir noch mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. So ist das Gebet, Kauf 1 und krieg 2 oder 3 oder 4. Also ohne Gott können wir nichts tun und wenn wir uns in dem Gebet an ihn wenden, können wir noch viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und das Dritte, warum beten wir? Es ist eine Beteiligung an Gottes Wirken. Und jetzt wird es richtig wild, finde ich zumindest. Durch das Gebet lässt uns Gott an seinem Reich mitarbeiten. Und da kann man sich ehrlich fragen, frage ich mich auch immer wieder, glauben wir das wirklich tief im Herzen, dass unser Gebet auch bei Gott etwas bewirken und verändern kann? Und um das bisschen zu untermalen in unseren Köpfen, habe ich nur 2 Beispiele rausgesucht. Das erste ist die bekannte Stelle, wo Abraham mit Gott verhandelt. Ne? Gott will ja Sodom und Gomorra zerstören und Abraham macht sich Sorgen um Lot, der da lebt. Und dann fängt er an, mit ihm zu verhandeln, ah, du wirst die Stadt doch nicht zerstören, wenn da 50 Gerechte sind. Und dann sagt Gott, ja, 50 Gerechte passt. Und dann handelt er ihn runter bis auf 5. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, er hat gebetet, es hat nichts gebracht, die Stadt ist trotzdem zerstört worden. Stimmt aber nicht, weil es waren zwar keine 5 Gerechten in dieser Stadt, aber Gott hat trotzdem um dieses Gebetes willen Lot und seine 2 Töchter, die Frau hätte auch gekonnt, aber die wollte nicht, vorher noch aus der Stadt gezogen und gerettet. Und noch eindrücklicher finde ich die Stelle mit Mose und dem goldenen Kalb. Ihr kennt es, Mose ist mal kurz auf dem Berg und das Volk denkt sich, ach, wir brauchen einen neuen Gott und schmelzt sich so ein goldenes Kalb. Und dann sagt Gott, jetzt ist Schluss mit dem Volk. Die werde ich alle zerstören. Und Mose betet für das Volk. Und da gibt es schöne Verse zu. Ich habe es nicht erfunden, das steht wörtlich in der Bibel. 2. Mose 32, Vers 14. Mose hat gebetet und da heißt es, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Gott hatte was vor, Mose hat gebetet und Gott ändert seine Meinung. Ich gehe jetzt nicht in die Details, ob und wie das funktioniert, dass Gott seine Meinung ändert. Fakt ist, der Vers sagt uns, Mose hat gebetet und da gereute den Herrn das Unheil. Und ein Kapitel weiter betet Mose nochmal, auch in dem gleichen Kontext, aus dem gleichen Grund. Und da heißt es dann, der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, das war nämlich, dass er mit dem Volk weiterzieht, Gott, und das Volk nicht alleine ziehen lässt, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Jetzt kann man natürlich sagen, ist doch klar, Gott wusste einfach schon im Vorhinein, dass Mose beten würde und dann hat er gesagt, ich mache das so und dann hat Mose gebetet und dann hat er es anders gemacht. Das stimmt natürlich, Gott weiß alles im Vorhinein. Und doch, wie schön ist es, dass Gott Moses Gebet in seinen Plan einflechtet und praktisch dieses Gebet zum Wendepunkt macht für die Geschichte vom ganzen Volk. Und das Ganze geht noch weiter. Und jetzt möchte ich euch zwei Verse zeigen. Das ist der Hammer. Also so eins meiner Lieblingssachen in der Bibel, ehrlich gesagt. Ihr dürft nur oben lesen, noch nicht unten, nicht schummeln. Ich wollte eigentlich zwei Folien machen. Psalm 106, Vers 23 greift genau dieses goldene Kalb auf, nochmal als Nacherzählung letztlich. Und da heißt es, und er, also Gott, gedachte sie zu vertilgen, wäre nicht Mose gewesen sein Auserwählter. Der trat vor ihm in die Bresche, seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Das ist das, was ich eben gesagt habe, ne? Gott wollte sie eigentlich vertilgen und er hätte es auch getan, wenn Mose nicht gebetet hätte. Und der Hammer kommt dann in Hesekiel 22, wo das Gleiche nochmal steht. Da geht es nicht um Mose, da geht es um das Volk, was nochmal Mist gebaut hat, also nicht im goldenen Kalb, sondern zu Hesekiels Zeiten. Und da heißt es, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus. Und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf kommen, spricht Gott der Herr. Ihr merkt den Kontrast zwischen den zwei Versen. Oben sagt Gott, ich war zornig, Mose ist in die Bresche getreten, hat gebetet, ich habe das Volk verschont. In Hesekiel sagt Gott, ich war zornig, ich habe gesucht, ob jemand da ist, der betet, ich habe keinen gefunden, ich habe weitergemacht. Das ist eine verrückte Sache. Also Gott bindet uns in sein Gebet ein, ganz praktisch, ganz wörtlich. Und das Gebet bewirkt Veränderung. Teilweise für uns, teilweise für die Gemeinde, teilweise für ein ganzes Volk, wie man hier sieht. Und jetzt stelle ich euch die Frage, wie hätte uns Gott außer durch das Gebet denn sonst an seinem Werk beteiligen können? Ein allmächtiger Gott, der schon alles kann, der eigentlich alles selber tun kann, möchte uns sündige, unfähige Menschen an seiner Arbeit beteiligen. Ich habe ein bisschen überlegt, wie hätte er das sonst tun können? Und dann dachte ich, ja, ist ganz einfach. Er hätte uns einfach die Macht geben können, es selber zu tun. Ne? Aber das ist eine Sackgasse, weil dann wären wir stolz und unabhängig geworden. Wenn Gott mir morgen, was weiß ich, die Kraft geben würde, alle Menschen zu heilen und das zu tun, was Gott nur allein tun kann, dann wäre ich wahrscheinlich übermorgen schon stolz und würde denken, ich brauche Gott gar nicht. Und da Gott allmächtig ist, braucht er uns als Menschen nicht. Und trotzdem lässt er uns mitmachen durch das Gebet. Ich habe, während ich diese Predigt vorbereitet habe, ein paar Mal mit dem Felix die Spülmaschine ausgeräumt. Ihr wisst ja, wie groß er ist. Und ihr wisst, wahrscheinlich könnt ihr euch sehr gut vorstellen, wie viel Felix beim Spülmaschine ausräumen helfen kann. Man muss eigentlich doppelt so viel arbeiten, bis sie leer ist, wie wenn man es alleine macht. Das heißt, es hat mir im wörtlichen, praktischen Sinne nicht geholfen. Aber wir haben es gemeinsam gemacht und ihr könnt euch wahrscheinlich auch denken, was für Freude das bei ihm ausgelöst hat, dass er mir die Teller reichen durfte, während ich aufgepasst habe, dass sie nicht runterfallen. Und mir hat es letztlich auch Freude gemacht, auch wenn es mehr Arbeit war, weil wir einfach eine schöne gemeinsame Zeit haben und am Ende uns freuen konnten, wir haben gemeinsam die Spülmaschine ausgeräumt. Und das ist so ein schwaches Bild für Gott, der uns durch das Gebet an seiner Arbeit beteiligt. Er braucht uns nicht. Weil es Gott ist, macht es ihm auch nicht mehr Arbeit, als wenn er ohne uns arbeiten würde. Aber er geht einfach trotzdem ein Stück weit den Umweg über uns, um sein Werk durchzuführen. Und deshalb lohnt sich Gebet. Und trotzdem werden wir jetzt im nächsten Teil schauen oder sehen, dass diese Aussage, Gebet lohnt sich, eigentlich falsch ist. Und warum man ganz schnell aufhört zu beten, wenn man tatsächlich betet, weil es sich lohnt und weil es was bringt. Und da kommen wir jetzt zu dem zentralen Punkt, zu wem beten wir überhaupt? Und das ist eben diese Aussage, wir beten nicht einfach, weil es sich lohnt, weil es was bringt. Wie zu einem Automaten, wo man sagt, hier, wenn ich die Taste drücke, das hat bisher jedes Mal funktioniert, dann kam was Tolles bei rum. Sondern wir beten, weil wir eine Beziehung zu Gott haben wollen. Deshalb auch dieses Betet ohne Unterlass, was man, wenn man in diesem Automatengedanken ist, sich fast nicht erklären kann. Wie soll das funktionieren? Den ganzen Tag immer nur irgendwelche Tasten drücken, damit Gott irgendwas tut. Das ist nicht das, was es meint. Es meint das Gebet nicht ein kurzer, zur Seite gestellter Moment am Tag ist, nicht nur, sondern eben ein Lebensstil, dass es eine dauerhafte Haltung ist. Und da kann man sich so als Beispiel eine Ehe oder eine Freundschaft vor Augen rufen und sich fragen, wie die aussehen würde, wenn man nicht oder nur wenig miteinander reden würde oder nur dann, wenn man was vom anderen braucht. Durchs Reden lernt man einander kennen und wächst einander näher. Und erst wenn Gebet letztlich zur gelebten Beziehung wird, macht es dann auch Spaß und Sinn. Und die Frage ist dann nicht mehr, was bringt es mir oder uns, sondern was bewegt mich oder was bewegt Gott, was wir bisher noch nicht besprochen haben. Da komme ich wieder ganz kurz zurück zum Beispiel mit dem Abraham und Lot, also wo er für Lot betet, also dass Lot, Sodom und Gomorra nicht zerstört wird. Da kommt Gott ganz ungezwungen bei ihm zu Besuch und sie essen miteinander und sie tauschen sich aus. Und dann zieht er weiter und Gott sagt, ich kann doch nicht Abraham meine Gedanken verheimlichen. Und dann erzählt Abraham seine Gedanken. Und dann sagt Abraham, ach, oh, ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht doch die Stadt verschonen möchtest. Also ihr hört raus, das ist ganz ungezwungen, das ist Freundschaft, das ist einfach ein Gespräch. Das ist nicht ein, oh, jetzt ist wieder 8 Uhr, ich sollte mal wieder zu Gott beten, was hat er heute vor? Ja, Sodom und Gomorra ist schlecht, vielleicht sollte ich dafür beten, dass das es nicht kaputt macht, weil da ist ja auch der Lot drin. Es ist ein großer Kontrast und genauso im Paradies, wo Gott mit Adam und Eva spazieren geht. Einfach eine ungezwungene, freundschaftliche, liebevolle Beziehung. Ich habe es eben schon gesagt, man redet anders, wenn man mit der Frau oder mit dem Chef redet. Es sei denn, ihr habt eine sehr schlechte Beziehung zu eurem Ehepartner oder eine sehr gute zu eurem Chef. Und jetzt wollen wir uns ganz kurz anschauen, wer ist denn Gott und was macht das mit unserem Gebet? Ich habe es eben schon gesagt, ich habe nur zwei streiflich daraus gesucht, zwei Punkte, von denen ich aber vermute, dass sie tatsächlich einen Einfluss auf unser Gebetsleben haben. Das erste ist, Gott ist allmächtig und er ist Liebe. Also es ist so, meine Frau liebt mich, das würde ich immer unterstellen, aber sie kann nicht alles, das wissen wir alle. Und führende Politiker, die können vielleicht viel mehr tun als meine Frau, auch nicht alles, aber ich bin ihnen verständlicherweise ziemlich egal, weil ich einfach einer unter vielen bin. Diese Kombination aus Allmacht und Liebe, die gibt es auf der Welt nicht. Die gibt es nur bei Gott. Und das ist eine richtig mächtige, wertvolle Kombination. Stellt euch einen Gott vor, der nur allmächtig wäre und uns nicht lieben würde. Oder andersrum, ein Gott, der uns zwar liebt, der aber nichts kann. hätten wir in beiden Fällen ein Problem. Aber Gott ist genial, er ist allmächtig und er ist liebevoll. Und er will eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu uns und kann alles tun. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, ist klar. Und trotzdem lade ich euch ein, darüber nachzudenken. Wenn wir beten und dann manchmal zweifeln, woran zweifeln wir eigentlich, wenn wir beten? Ich habe mir in den letzten Wochen die Frage für mich gestellt und ich kam zum Schluss, eigentlich bin ich überzeugt, dass Gott alles kann. Also ich habe selten ein Problem damit zu glauben, dass wenn Gott will, dass er, was weiß ich, dass morgen die Stami 10-mal so groß ist oder unser Auto sich in einen Luxuswagen verwandelt, was auch immer. Gott kann alles, da habe ich eigentlich kein Problem mit. Aber ich glaube, da wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn ich mich frage, was, wenn Gott was anderes für mein Leben gut findet als ich. Wenn wir beide nicht das Gleiche wollen und er der Stärkere ist, das ist manchmal schon ein bisschen doof im Kopf. Und das heißt aber letztlich, dass ich weniger an seiner Allmacht zweifle als an seiner Liebe. Weil wenn ich davon überzeugt wäre im Alltag und vor allem im Gebet, dass Gott wirklich liebevoll ist, dann hätte ich auch kein Problem damit, dass Gott das tut, was er will, weil er will ja das Gute für mich. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Und ein Schlüssel dazu kommt dann in der nächsten Predigt, wenn wir hören, dass wir beten, dein Wille geschehe. Ihr kennt es vom Vater Unser. Da werde ich das nochmal ein bisschen aufgreifen, weil das ist so der Schlüssel für diese Geschichte. Nur so viel vorab. Gott kann alles, will alles und er meint es gut mit uns. Und das ist jetzt einfach ein biblischer Fakt, den müssen wir glauben. Auch wenn unser Verstand, unsere Erfahrung, unser Lebensweg uns manchmal anderes einflüstern möchte. Und letztlich heißt ihm nicht zu vertrauen, ihm den Rücken zu wenden. Und Gott den Rücken zu wenden, das nennt sich Sündenfall. Das ist, was Adam und Eva letztlich im Garten Eden gemacht haben. Ja, vielleicht meint das doch nicht ganz gut mit uns, wenn er uns sagt, dass wir nicht an diesen Baum ran dürfen. Und dazu noch drei Verse, einfach weil sie so schön sind und zu dem Thema so gut passen. Den habt ihr heute schon mal gehört, aber ich konnte ihn nicht nochmal weglassen. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Erstmal nur bis hier. Das ist der Gott, der so viel mehr tun kann, als wir uns überhaupt wünschen können. Dann zum Thema Gott liebt uns. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ein wunderschöner Vers und trotzdem hat man manchmal echt Mühe, das im Alltag zu glauben. Manchmal fühlt man sich nicht danach und das ist verständlich. Und Gott sichert es uns trotzdem zu. Und dann noch eine Perle, die letzte. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Was soll man dazu noch sagen? Also Gott ist allmächtig, er ist Liebe, er meint es gut mit uns und wir können ihm das glauben. Und der zweite Punkt zu Gott, er ist groß und nicht unser Glaube. Und da ganz kurz, es gibt zwei große Irrlehren, die sich mehr oder minder verbreiten, ist auch egal, aber die ich einfach kurz erwähnen möchte. Das eine ist diese Aussage so nach dem Motto, ja, wenn Herr XY mitbeten, dann wird es funktionieren. Dann erhört es Gott. Wenn der betet, dann ist alles gut. Das zweite ist, ja, wenn es nicht klappt, wenn du betest, dann glaubst du einfach nicht genug. Wenn du dich ein bisschen mehr anstrengen würdest mit dem Glauben, dann würde dich Gott auch erhören. Und da muss man einfach ganz klar sagen, die Bibel lehrt uns nicht und nie und nimmer, dass Gebet eine Frage des großen Glaubens ist. Das stellt letztlich nur uns in den Vordergrund, der große Glaube. Und das ist schlecht. Ihr kennt die Geschichte, wo die Jünger zu Jesus gehen und sagen, schenk uns größeren Glauben. Und Jesus sagt, wenn ihr glauben würdet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr Berge versetzen. Und ich habe immer gedacht, der antwortet ja an der Frage vorbei. Die wollen doch nur mehr glauben. Und er sagt ihnen, ja, wenn ihr ein bisschen glauben würdet, wird es auch reichen. Aber letztlich ist das der Kern. Jesus sagt ihnen, egal wie viel ihr glaubt, wenn ihr nur glaubt, Den Rest macht Gott. Ihr habt einen großen Gott, ihr braucht keinen großen Glauben. Und dieser Gedanke, dass man ja nur genug glauben muss, das kommt unter anderem so ein bisschen von Jakobus 4. Da geht es darum, dass man Gott um Weisheit bitten kann. Und dann heißt es, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Und ihr kennt es vielleicht, dass man sich manchmal fragt, ja, wenn Gott mich nicht erhört, vielleicht habe ich zu viel gezweifelt, vielleicht war mein Glaube nicht groß genug. Aber in die Kerbe schlägt Gott rein und sagt nein. Und zwar steht in Hebräer 11, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wenn in Jakobus 4 steht, er bitte aber im Glauben, ihr merkt, da steht nicht, er bitte aber mit großem, felsenfesten Glauben. Er muss nur im Glauben bitten. Das kann man bei Wort nehmen. Und das sagt uns Hebräer 11. Wenn du nicht glaubst, dass es Gott gibt, dann brauchst du auch nicht zu ihm beten. Dann kannst du auch zum Stein beten. Das ist genau das gleiche Prinzip. Aber ab dem Moment, wo du glaubst, dass es da einen großen Gott gibt, der dich liebt, der in Jesus auf diese Welt gekommen ist und für dich gestorben ist, dann ist dein Glaube, wenn er noch so klein ist wie ein Senfkorn, ausreichend, um sich auf diesen großen Gott zu stützen. Und so kommt es nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern auf die Größe unseres Gottes. Jakobus betont es selber später, wenn er sagt, Elia war ein Mensch wie wir und er hat gebetet und es ist passiert. Die Betonung liegt auf ein Mensch wie wir, kein Superheld, kein Glaubensriese, sondern ein Mensch wie wir, der Gott vertraut. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr lauft durch die Straßen in irgendeinem Teil der Welt, wo es deutlich mehr Armut gibt und ein Straßenkind, ein Waisenkind kommt auf euch zu und sagt, weißt du was, bevor ich 18 bin, lass mal sagen, er ist 15, bevor ich 18 bin, bereise ich jedes einzelne Land dieser Welt. Dann müsst ihr ihn genauer anschauen und dann müsst ihr überlegen, wie entschlossen ist der Kerl, wie viel Kraft, wie viel Mut, wie viel Intelligenz, wie viel Geschick hat er, dass er, obwohl er mittellos ist, es schafft, sich da durch die ganze Welt zu boxen und die ganze Welt zu bereisen. Und dann müsst ihr abwägen, ob er es schaffen wird oder nicht. Wenn ihr dann aber weitergeht in eurer Reise und einen Milliardärssohn trefft, der ist auch 15, und er sagt, weißt du was, bis ich 18 bin, bereise ich jedes Land dieser Welt. Dann werdet ihr keine Mühe haben, ihm das zu glauben. Und ihr werdet auch nicht überlegen, wie schlau der ist und wie toll und was er alles kann. Der Blick fällt dann nicht auf ihn, sondern der Blick fällt auf das, was sein Vater ihm geben kann. Und so ist das mit dem Gebet. Der Blick soll nicht auf uns fallen und wie toll und groß wir sind. Der Blick soll einfach auf unseren himmlischen Vater fallen, der uns liebt und der uns in seiner Gnade alles geben möchte. Und Gebetserhörung ist dadurch auch immer Gnade. Es gibt kein Rezept, Gott sei Dank, um Erhörung zu erzwingen, weil es von Gottes Wollen abhängt und er es einfach viel besser weiß als wir. Auch wenn es manchmal schwierig ist, das zu glauben. Es passt uns nicht immer, aber es ist gut so. Und ein letzter Punkt, den wir noch kurz anschneiden wollen. Wie wollen und sollen wir beten? Da habe ich auch nur noch zwei wesentliche Dinge mitgebracht. Das erste, das haben wir ehrlich gesagt schon gesagt, aber trotzdem nochmal, Gebet ist Gespräch und Beziehung. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Wir können ehrlich sein vor Gott. Wir haben es eben schon gesungen in dem einen Lied. Wir können Gott nichts vormachen und wenn wir versuchen, ihm was vorzumachen, dann wird es uns nur frustrieren. Er kennt uns so, wie wir sind und es bringt nichts, sich was vorzuheucheln. Wir heucheln es nur für uns selber. Wir können ehrlich zu ihm kommen, so wie wir sind. Wir können unser Leid und unsere Not bei ihm abladen. Wir können auch unsere Wut, unseren Zorn, was auch immer, bei Gott abladen. Er kommt mit unserem Leid und mit unserer Not klar. Fast die Hälfte der Psalmen bzw. der Verse in den Psalmen sind Klagen oder Bitten, so ganz grob eingeteilt. Aber Bitte lasst es uns nicht dabei belassen. Es ist wichtig, sein Herz vor Gott auszuschütten. Es ist wichtig, ihm unsere Not zu bringen. Es ist aber auch genauso wichtig, nicht nur dabei zu bleiben. Eine Beziehung braucht mehr als nur Klagen und Bitten. Das könnt ihr euch menschlich ganz gut vorstellen, ne? Das saugt den anderen aus, menschlich gesehen, wenn man nur klagt und bittet. Und es dreht die Beziehung runter auf einem Niveau, dass sie viel mehr sein könnte als nur das. Gott können wir nicht aussaugen, Gott sei Dank, selbst wenn wir ihn mit Klagen überschütten. Aber er möchte auch noch über anderes mit uns reden in seiner Beziehung. Und so sind weitere fast 45%, also fast die restliche Hälfte der Psalme, sind Lob und Dank Psalme oder Lob und Dank Verse. Und natürlich, und das ist mir sehr bewusst und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem, was ich Akutgebet nennen würde und dem, was ich sagen würde, ich kann klar denken. Also wenn man gerade in großer Not ist, dann erwartet Gott nicht von uns, dass wir, oh großer Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, du siehst, dass ich ein kleines Problem habe. Also da können wir unsere Not rausschreien, er kommt damit klar. Und dann gibt es die Situation, wo in unserem Herzen gerade mehr Ruhe ist und wo wir dann praktisch diese Vielfalt des Gebets auch ausnutzen können. Das Gebet ist letztlich so vielfältig wie die Menschheit selbst. Ja, Thomas hat es schon gesagt, es ist enorm breit. Lasst es uns nicht auf eine Rubrik beschränken. Und ich sage es ganz ehrlich, das braucht oft etwas Zeit. So geht es mir zumindest, dass ich merke, wenn ich im Gebet, keine Ahnung, ich nehme mir vor, für irgendein Thema zu beten, und aber eigentlich habe ich gerade eine Not oder ein Leid oder irgendein Problem. Das funktioniert nicht. Erst muss das Herz leer werden und dann kann man auch für was anderes beten. Und das braucht oft eben Zeit, sich zu entfalten, wie ein Gespräch. Man trifft sich auch nicht mit jemandem und ist gerade super tief im Gespräch nach der ersten Minute. Das Gebetsleben muss sich entfalten können und zur Gewohnheit werden. Und Thomas hat es so schön vorgelesen in diesem Königin-Impuls. Es ist eigentlich das Wichtigste und trotzdem durch unsere Hektik und durch die Zeit, die uns fehlt, rennen wir oft vor dem Gebet weg. Unsere Beziehung zu Gott ist das Wichtigste im Leben hier auf Erden. Und ich finde, das Muster von den Psalmen, was man ganz oft wiederfindet, ist echt empfehlenswert. Ihr kennt es, typischerweise auch Psalme von David zum Beispiel. Erst sagt er Gott, was alles doof ist. Es geht nicht mehr. Und der verfolgt mich. Und der ist nervig. Und der haut mir wieder hinterher. Und der kommt mit seinem Schwert. Und der ist zu groß. Und ich kann nicht mehr. Und ich versinke in der Grube. Und dann kommt, aber Gott, du bist groß. Und du bist stark. Also er schüttet sein Herz aus. Und dann wendet er sich Gott zu. Und das öffnet ihm dann ganz neue Perspektiven. Also Gebet ist Gespräch und Beziehung und lässt sich nicht auf einen Punkt beschränken. Und wir können ehrlich sein vor Gott. Und das Zweite, ganz zum Schluss, ist das Thema Verheißung. Ich möchte euch ganz zum Schluss nochmal auf eine, ich nenne es mal Gebetswaffe, aufmerksam machen. Und das ist das Wort Gottes, das Kochbuch vom Anfang. Wir wissen, dass Gott immer hält, was er verspricht. Lasst uns also seine Verheißungen zu unserem Gebet machen. Das ist wieder so ein Joker, so ein Hauptgewinn im Lotto. Das ist pures Gold für unser Gebet. Nicht, weil wir damit dann Gott zwingen können, so nach dem Motto, hier hast du aber gesagt, jetzt musst du es auch tun, sondern weil wir sicher sind, dass wir dann nach seinem Willen beten, zum Ersten. Zum Zweiten, weil es unser Herz und unsere Gedanken so formt, dass wir auch denken, so wie Gott denkt. Zum Dritten, weil es Enttäuschung verhindert, wenn wir ausdauernd für was beten, was Gott gar nicht wollen kann. Und dann sind wir enttäuscht, weil Gott das nicht tut. Und eigentlich ist von vornherein klar, auf Basis von Gottes Wort, dass er das nicht tun kann. Und zum Letzten, weil es Gottes Herz erfreut, weil er uns dann so geben kann, wie er es möchte. Was meint ihr, wie sich Gott gefreut hat? Wir haben es eben in den Stellen gelesen, wo Mose für das Volk eingetreten ist. Und eigentlich wollte er es ja nicht zerstören, Gott. Und dann kommt Mose und betet für das Volk. Und Gott freut sich, dass da jemand in die Bresche tritt, dass da jemand ihn anfleht, das Volk zu verschonen. Und ihn an seine Verheißungen erinnert, dass er das Volk ja aus dem Land ziehen wollte. Und dann können beide gemeinsam das erwirken, dass das Volk eben verschont wird. Ein konkretes Beispiel zu dem Thema verheißungsgemäß beten, damit es ein bisschen praktischer wird noch. Ich habe unter den vielen Beispielen, die man nehmen könnte, das Thema genommen, wenn es uns gerade zu viel wird. Jeder von euch hat bestimmt schon Situationen erlebt oder wird erleben oder erlebt sie gerade, wo es einfach zu viel ist. Und da gibt es ja einen Vers in der Bibel, der genau in diese Situation passt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn man das praktisch bedenkt und auf das Gebetsleben spiegelt, dann merkt man zum Beispiel, da steckt noch mehr drin, aber dass wir zum Beispiel Jesus bitten können, dass er uns zu ihm kommen lässt in der Hektik, dass er uns seine Ruhe gibt, dass er uns erquickt. Und das wird er tun, weil er hat es versprochen. Jetzt stellt euch aber mal im Kontrast dazu vor, und ich will nicht sagen, dass es falsch ist, ne? Nicht falsch verstehen. Wenn wir zum Beispiel Jesus immer nur bitten, dass er unsere Probleme löst. Nehmen wir mal an, ich habe Hektik, weil, was weiß ich, nehmen wir einfach mal in der letzten Woche, die Kinder sind alle krank. Und ich sage die ganze Zeit zu Jesus, mach die Kinder gesund. Natürlich will Jesus auch meine Kinder gesund machen, keine Frage. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich ihn frage, mir die Ruhe zu geben in der Situation. Das wird er auf jeden Fall tun können, weil es zu seinem Wort passt. Vielleicht will er, dass die Probleme noch bleiben. Aus welchem Grund auch immer, man kann es nicht erklären. Aber er will mir auf jeden Fall die Ruhe geben in der jeweiligen Situation. Und zum Schluss komme ich nochmal kurz zurück auf unseren Milliardärssohn. Stellt euch vor, er sehe in seinem Vater nur den Geldspender. Ne, der alte Geldsack da hinten, der viel Geld hat. Und sein Vater gäbe ihm teilweise das, was er braucht, teilweise aber auch aus Liebe nicht, weil er sagt, Junge, du musst auch selber mal lernen, was das Leben ist. Und dann wäre der Sohn frustriert. Ja, der mag mich gar nicht, der gibt mir das Geld nicht, was ich brauche, um nochmal ins nächste Land zu reisen. Und der Vater wäre traurig, denn er möchte so viel mehr für seinen Sohn sein als nur ein Goldesel. Er möchte ein Gegenüber sein, ein Ansprechpartner, ein Berater, ein Anlaufpunkt, ein liebender Vater. Und das ist Gott und so ist Gebet. Gott möchte nicht nur unser Geldspender sein, unser Problemlöser. Das ist er auch, aber er ist noch viel mehr. Und er möchte unser Ansprechpartner sein, unser Berater, unser Anlaufpunkt, unser liebender Vater. Wir haben jetzt heute einiges zum Thema Gebet gehört. Warum es so wertvoll ist zu beten, wie groß und liebevoll unser himmlischer Vater ist, der mit uns eine Beziehung haben will und wie vielfältig das Gebet ist, beziehungsweise wie machtvoll, wenn wir uns an Gottes Verheißungen orientieren. Was auch immer davon ihr mit nach Hause nehmt, mein Wunsch und Gebet wäre es, dass eure Gebetsbeziehung mit Jesus euren Alltag prägt und ihr auch ganz neu Freude am Austausch und an der Beziehung mit Gott bekommt. Und das wünsche ich euch und uns allen.